Podcast einsteigen, wo ich mir sicher bin, dass ihr ihn alle kennt. Und ich wette, ihr habt dieses Jahr schon mal mindestens eine Predigt zugehört. Aber ich werde euch nachher sagen, warum mir dieser Text so wichtig ist, dass ich dachte, den bringst du heute noch mal mit nach Rodenbach. Aber lasst euch zuerst mal mit hineinnehmen in folgende drei kleine Szenen, die ihr euch mal so vor eurem inneren Auge auch vorstellen könnt. Erste Szene, jemand sitzt im Wartezimmer eines Arztes und er wartet auf das Ergebnis des Arztes. Und er ist aufgeregt, er hat Angst und deswegen betet er zu Gott, lieber Gott, schenke doch, dass alles in Ordnung ist. Und er weiß, dass Gott helfen kann. Und trotzdem hat er Angst vor der Nachricht des Arztes. Zweite Szene, jemand hat seinen Job verloren, aber die Miete muss bezahlt werden, das Geld wird knapp, die Kinder brauchen Klamotten. Und er betet zu Gott, weil er weiß, dass Gott helfen kann. Und trotzdem hat er Angst vor der Zukunft. Und dritte Szene, direkt vor Corona waren wir mit einer Familie von Kairos bei Gericht. Es ging um die Frage nach Abschiebung, eine Familie, kann die Familie hier bleiben? Können die Kinder hier weiterhin in Kindergarten gehen, in Schule gehen, eine Perspektive entwickeln? Oder droht die Abschiebung in eine ungewisse und auch gefährliche Zukunft? Und direkt vor dem Verfahren haben wir miteinander gebetet. Wir haben gebetet, dass das Verfahren gut läuft, dass der Richter nett ist und vor allem aber für eine positive Entscheidung. Wir haben miteinander gebetet und trotzdem blieb die Angst vor diesem Gerichtsverfahren und vor allem die Angst vor der Entscheidung des Richters. Warum erzähle ich diese drei kurzen Geschichten? Egal, ob wir uns mit einer von diesen Geschichten identifizieren können oder nicht, es geht dabei um eine Spannung, die wir alle kennen. Auf der einen Seite beten wir zu Gott und wir wissen, dass er helfen kann. Als Christen sagen wir, Gott ist immer da, er hört unsere Gebete, er kann uns helfen. Am Ende unserer Kairos-Gottesdienste eben, war das eine Bild vorne, haben wir immer die drei Leute, die aus drei Ländern in drei Sprachen für und mit uns beten. Und zwischen diesen Gebeten singen wir immer diesen bekannten Refrain, den kennt ihr alle, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Auf Englisch, our God is an awesome God. Und wir singen das, weil wir wissen, dass da ein Gott ist, der uns hört und der die Macht hat, auch Dinge zu verändern. Daran glauben wir. Auf der anderen Seite bleibt aber auch, wenn wir ehrlich sind, oft so eine gewisse Ungewissheit. Wir fragen uns, wie geht's denn jetzt wirklich weiter in unserem Leben? Oder auf der Welt gibt es knapp 8 Milliarden Menschen mittlerweile und vielleicht fragst du dich manchmal, bei so vielen Menschen auf diesem Planeten interessiert sich Gott denn wirklich für mein kleines Leben? Und gerade in diesem verrückten Corona-Jahr schauen viele Menschen nochmal mit viel gemischteren Gefühlen in die Zukunft, weil man eben nochmal viel weniger als sonst weiß, was kommen wird. Aber auch abgesehen von den Sorgen und Ängsten und Fragezeichen, die wir so rund um Corona haben, bleiben ja auch die Sorgen und Ängste und Unsicherheiten, die wir ohne Corona sowieso hätten. Bei unseren Kairos-Leuten kommt vielleicht der Brief nach Hause mit dem Asylbescheid und sie haben Angst, ihn zu öffnen. Oder wir haben gemischte Gefühle, weil man nicht weiß, was einem im Job erwarten wird, auch ganz abgesehen von Corona. Oder als Schüler oder Student stehen Prüfungen an und man hat so echt Bammel davor, weil man nicht weiß, wie man das schaffen wird oder man weiß nicht, wie sich eine Krankheit weiterentwickeln wird. Es gibt viele Fragezeichen, die wir haben. Aber es gibt auch hoffentlich vieles, über das wir uns freuen können. Wir bei uns zu Hause haben uns zum Beispiel vor ein paar Wochen gefreut über 10 Jahre Ehe, meine Frau und ich. Ich habe, genau, 10 Jahre Ehe mit 2 gesunden Kindern, das erfüllt uns mit ganz großer Dankbarkeit. Und es ist auch mein Wunsch, dass ihr hier in Rodenbach, egal ob hier im Raum oder zu Hause, wo ihr zuschaut, einfach auch in diesem Jahr Dinge habt, die euch mit tiefer Dankbarkeit erfüllen und dass ihr auch nochmal neue Dinge entdeckt, die euch mit Dankbarkeit erfüllen. Und ich wünsche uns und euch, dass auch in diesem Jahr wir noch Dinge erleben, die schon uns jetzt richtig mit Vorfreude erfüllen. Und trotzdem bleibt da bestimmt auch immer so ein bisschen gemischtes Gefühl, weil man eben doch nicht genau weiß, was die Zukunft bringen wird. Es ist eben diese Spannung zwischen Hoffnung auf der einen Seite und Ungewissheit auf der anderen Seite. Ich erzähle das, weil sich die Jahreslosung in diesem Jahr genau um diese Thematik dreht. Ich nehme an, ihr habt von Manuel im Januar schon mindestens eine Predigt dazu gehört. Aber ich finde es immer schade, wenn die Jahreslosung nur in den ersten beiden Januarwochen beachtet wird und dann nicht mehr. Es ist ja eine Losung für das Jahr und nicht nur für den Januar. Und ich dachte, jetzt geht es so langsam Richtung Herbst. Das Jahr ist gut zur Hälfte rum. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal über diese so wichtige Jahreslosung zu predigen. Ich finde diese Jahreslosung wirklich sehr stark und ich habe in diesem Jahr mit einigen Leuten, mit vielen Leuten gesprochen, mit Christen wie auch Nicht-Christen, die sich sehr mit dieser Jahreslosung identifizieren können, weil sie sagen, dass sie viel von dieser Spannung in ihrem eigenen Leben erleben. Die Jahreslosung ist ja im Prinzip ein Gebet. Ihr kennt sie alle auswendig bestimmt und sie lautet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Spannung zwischen Glauben auf der einen Seite. Ich glaube, dass Gott mir helfen kann. Ich glaube, dass ich die Probleme in den Griff bekommen lassen mit Gottes Hilfe. Aber gleichzeitig ist da, auch wenn wir ehrlich sind, glaube ich, in jedem von uns immer auch ein bisschen Unglauben, ein bisschen Zweifel, eine gewisse Ungewissheit. Ich finde diesen Bibelvers richtig stark. Und vor allem, ich finde ihn richtig ehrlich. Sehr ehrlich, weil da jemand ist und zugibt, dass sein Glaube nicht so stark ist. Und er zugibt, dass er mit Unglauben zu kämpfen hat. Lass uns mal schauen, wo dieser Vers in der Bibel steht. Wir sehen es vorne, Markus Evangelium Kapitel 9, der Vers 24. Die Story dazu fängt aber schon in Vers 14 an. Und wir lesen dort, dass Jesus von einem Berg runterkommt und unten stehen viele Leute und die Jünger sind auch dabei und alle sind so ein bisschen aufgeregt. Und Jesus fragt dann deswegen: Was ist denn hier bei euch los? Und dann kommt ein Mann zu Jesus und er sagt: Ich habe meinen Sohn mitgebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen. Er kann nicht sprechen und immer wenn der Geist meinen Sohn packt, dann schüttelt er ihn, schleudert ihn auf den Boden und mein Sohn wird ganz steif mit Schaum vor dem Mund. Und der Mann sagte: Jesus, ich habe mit deinen Jüngern schon gesprochen, aber auch sie können meinem Sohn nicht helfen. Und dann sagt Jesus: Okay, bring deinen Sohn her zu mir. Und wir lesen in der Bibel, als der Geist Jesus sah, schleuderte er den Sohn wieder, den Jungen, auf den Boden, schüttelte ihn hin und her mit Schaum vor dem Mund. Also eine schreckliche Szene, die sich da abspielt. Und Jesus fragt dann den Vater: Wie lange geht es denn schon so mit deinem Sohn? Und der Vater sagte: Seit mein Sohn klein ist, wird er von diesem Geist gequält. Und er sagte: Oft hat der Geist meinen Sohn sogar ins Wasser oder ins Feuer gestoßen, um ihn umzubringen. Und dann sagte der Vater: Jesus, wenn du helfen kannst, dann bitte hab Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus sagte darauf: Wenn ich kann, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und dann schrie dieser Vater diese berühmte Jahreslosung hinaus. Er schrie: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir lesen dann, dass Jesus den Geist bedrohte und sagte: Du böser Geist, verlasse diesen Jungen, komm nie wieder zurück, verschwinde. Und der Junge wurde noch ein paar Mal geschüttelt, fiel auf den Boden und blieb liegen. Und die Leute dachten, dieses Kind ist tot. Aber dann nahm Jesus die Hand des Jungen, half ihm auf und dieser Junge stand wieder auf. So lesen wir es im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 14 bis 27. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich möchte uns heute zwei Gedanken zu dieser Geschichte mitgeben. Der erste Punkt ist: Du brauchst keinen perfekten Glauben haben, um zu Jesus zu kommen. Oder Zweifel sind nicht schlimm, aber es ist die Frage, wie du damit umgehst. Ich finde diese Geschichte sehr berührend. Da ist ein Vater, der um seinen kranken Sohn kämpft. Ich bin selber Vater, unser Sohn Luca ist ein Jahr alt. Und auch in der Geschichte lesen wir, dieser Junge hatte die Probleme seit Kindesbeinen an. Und ich kann mir vorstellen, was dieser Vater nicht schon alles probiert hat, um seinem armen Jungen zu helfen. Bei wie vielen Ärzten oder Heilern war dieser Vater wahrscheinlich schon gewesen und keiner konnte helfen. Wie oft schon hat dieser Vater wahrscheinlich die Wunden seines Sohnes versorgt, als der Sohn wieder hingestoßen wurde, vielleicht sogar ins Feuer gefallen ist. Und jahrelang ist das passiert, immer wieder und immer wieder, also ganz schrecklich. Ich frage mich, wie viele Tränen hat der Vater wahrscheinlich geweint? Wie viele hunderte oder tausende Gebete hat der Vater gesprochen, aber es wurde nicht besser. Und jetzt hat er einfach keine Kraft mehr. Könnt ihr so ein bisschen mitfühlen, wie es diesem Vater gegangen sein muss? Wie frustriert und enttäuscht er gewesen sein muss? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der verzweifelte Schrei eines Menschen. Ich finde, man kann richtig den Zweifel und den Schmerz aus diesem Ruf heraushören. Er will glauben, aber er hat nach all den Jahren einfach keine Kraft mehr. Und deswegen schafft er nur noch zu sagen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, was für mich das erste Wunder in dieser Geschichte ist? Das erste Wunder ist für mich gar nicht die Heilung des Jungen. Natürlich ist es toll zu lesen, dass Jesus Macht hat über böse Geister, dass Jesus heilen und befreien kann. Halleluja. Aber ich finde, das erste Wunder ist, dass dieser Mann seinen Glauben immer noch nicht ganz verloren hat. Trotz jahrelanger Enttäuschung, trotz jahrelanger Frustration und auch Wut über die Situation. Trotzdem ist beim Vater immer noch zumindest ein wenig Glauben übrig geblieben. Er sagt nicht, ich merke nichts von Gott und will nicht mehr und lasst mich in Ruhe mit eurer Religion, mit eurem Glauben. Nein, sondern der Vater wendet sich in seiner Verzweiflung an Jesus und er schreit diese Jahreslosung hinaus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und damit sagt dieser Vater im Prinzip sowas wie, also Jesus, mir fällt's echt nicht leicht zu glauben, dass du uns liebst, dass du meinen Sohn liebst, dass du dich für uns interessierst. Und mir fällt's auch schwer zu glauben, dass du meinen Sohn wirklich gesund machen kannst oder gesund machen willst. Denn wir wurden schon so oft enttäuscht und langsam fehlt uns echt die Hoffnung. Aber wir vertrauen trotzdem darauf, dass du es gut mit uns meinst und dass du weißt, was das Beste für uns ist. Hilf mir, mein Vertrauen weiterhin auf dich zu setzen. Und das beeindruckt mich und ich finde, das kann mir und uns ein Vorbild sein. Denn die Geschichte zeigt, unser Glaube muss nicht perfekt sein. Und Zweifel zu haben, ist nicht schlimm. Sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und da ist mir der Vater ein Vorbild, denn er wendet sich in seiner Verzweiflung und Schwachheit an Jesus. Frage an dich heute Morgen hier in Rodenbach im Raum und bei dir zu Hause, wo du gerade zuschaust. Wie geht's dir denn eigentlich mit deinem Glauben? Oder wie geht's dir denn eigentlich mit deinem Unglauben? Ist heute vielleicht sogar jemand hier oder jemand, der zuschaut, der sagt, naja, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst so, dann habe ich meinen Glauben zumindest ein Stück weit irgendwie verloren. Weil du sagst, ich habe Gott da nicht mehr gespürt in meinem Leben. Oder du sagst, du hast gebetet, aber Gott hat scheinbar nicht geantwortet. Wo du sagst, ich bin einfach enttäuscht von Gott und auch von Menschen. Fragst du dich vielleicht, hat Gott mich vergessen? Hat Gott meinen Sohn, meine Tochter vergessen? Hat Gott wirklich Interesse an mir und meinem Leben und an meiner Familie? Ich lade dich und euch ein, euch von diesem Vater aus der Geschichte inspirieren zu lassen und es wieder Vater zu machen, nämlich im Fall der Fälle nicht den Glauben wegzuschmeißen, sondern dich trotz all deiner Zweifel, die du vielleicht hast, an Jesus zu wenden und dieses einfache Gebet zu sprechen. Hilf meinem Unglauben. Am Anfang sagte ich, diese Geschichte zeigt uns, dass wir keinen perfekten Glauben haben brauchen, sondern immer so zu Jesus kommen können, wie wir sind. Und dass Gott auch nicht erwartet, dass wir immer als die starken Glaubenshelden kommen, sondern dass wir auch in unserer Schwachheit kommen können. Und dass wir auch sagen können, Gott, ich verstehe das, was passiert, nicht alles, aber ich möchte aber glauben. Hilf meinem Unglauben. Wenn das zu deiner Situation irgendwie passt, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt einfach in der Stille zu beten. Wir lassen einen Moment Zeit und wenn du willst, bete einfach jetzt für dich persönlich dieses Gebet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sag es einfach jetzt still in dir, wenn du möchtest. Und ich finde auch echt stark zu sehen in der Geschichte, Jesus braucht keinen perfekten Glauben, um das Wunder dann aber doch zu tun. Ich kann dir nicht garantieren, was passiert, wenn du jetzt dieses Gebet gesprochen hast oder wenn du es nochmal später zu Hause sprechen wirst. Aber auch ich will glauben, dass Gott sich dir auch nochmal ganz neu zeigen kann. Das ist zumindest mein Wunsch für euch hier in Rodenbach und auch für uns im Kairos-Projekt. Und für die Menschen heute Morgen hier im Raum oder auch zu Hause, die sagen, naja, bei mir läuft's gerade mit Gott so richtig gut, ich halte fest an ihm und seinem Wort, geistlich geht's mir richtig gut. Aber ihr sagt gleichzeitig, naja, also wenn ich richtig ehrlich bin, vieles oder manches ist in meinem Leben doch trotzdem aber irgendwie schwer. Und du sagst, ich kann es fast trotzdem nicht glauben, dass das klappen wird mit der Prüfung oder mit dem Jobwechsel. Oder eins deiner Kinder macht ja auch so richtig Sorgen und dir fehlt da so ein bisschen der Glaube daran, dass wirklich auch Veränderung stattfinden kann. Oder in der Ehe läuft es in manchen Bereichen nicht so einfach. Und auch gesundheitlich hast du ein paar Fragen. Und dir fehlt da auch ein wenig der Glaube, dass Gott die Dinge trotz allem in seiner Hand hat. Auch dann kann ich dir nicht garantieren, was passieren wird, wenn du dieses Gebet sprechen wirst. Aber trotzdem möchte ich auch dich einladen, dieses einfache Gebet zu sprechen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, damit du mit mehr Zuversicht und mehr Hoffnung in dieses doch so verrückte Jahr schauen kannst. Und dass du dann hoffentlich erlebst, wie Gott dich auch in den schwierigen Dingen begleitet und trägt und stärkt. Mein zweiter Punkt ist folgender. Glaube ist keine Methode, um gewisse Ziele im Leben besser zu erreichen, sondern Glauben bedeutet, dass ich darauf vertraue, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Und dass er es gut meint mit mir. Viele unserer Kairos-Leute, die zittern manchmal vor so einer Deutschprüfung, die sie brauchen, um eine Ausbildung starten zu können, um einen Job starten zu können. Und ich hatte einigen meiner Kairos-Leute mal gesagt, es ist nicht so, dass der Mensch mit einem starken Glauben die Prüfung auf jeden Fall schafft, weil Gott ihm hilft. Und die Menschen mit einem schwachen Glauben oder keinem Glauben die B1- oder B2-Prüfung eher nicht schaffen. Also Glaube ist keine Garantie für Erfolg. Und dann müssen wir bei Kairos echt auch ein bisschen aufpassen, weil gerade unsere Neubekehrten manchmal so eine Erwartungshaltung haben. Sie denken, jetzt sind sie Christen und sie lesen in der Bibel, wie Jesus mit allen Problemen klarkommt, wie Jesus alle Leute heilt, allen Leuten hilft und sie denken, jetzt stehen sie auf der Seite des Siegers Jesus Christus und dann erwarten sie oft, dass mit der Bekehrung zum christlichen Glauben auch ihre Probleme weniger werden. Und sie sind umso irritierter, wenn es dann oft nicht so ist. Im letzten Jahr haben wir unter anderem ein iranisches Ehepaar getauft. Der Bruder des Mannes, der getauft wurde, auch Iraner also, lebte in Düsseldorf und er kam als Gast zur Taufe zu uns nach Haiger. Er hatte Krebs, er war schwer krank und er kam deswegen schon auf Krücken auch zur Taufe. 40 Jahre alt, er war noch Moslem. Nach dem Gottesdienst haben wir mit den Leitern von Kairos für diesen kranken Iraner gebetet. Und am gleichen Abend fragte er, wie kann ich Christ werden? Er hat sich bekehrt. Auch seine Eltern kamen als Gäste mit zur Taufe. Auch sie haben sich am gleichen Abend bekehrt. Sie haben zusammen in Düsseldorf gewohnt. Anfang dieses Jahres, es war Anfang Februar, bekamen wir die Nachricht, dass es diesen Iraner, für den wir gebetet haben, dass es ihm sehr schlecht geht. Wir fuhren mit zwei Mitarbeitern hin nach Düsseldorf zur Flüchtlingsunterkunft und wir stiegen auf dem Parkplatz aus und da kam uns schon der Sozialarbeiter entgegen und er sagte, das Palliativteam war gerade da und sie sagten, es seien seine letzten Stunden. Wir sind reingegangen, wir haben Psalm 23 gelesen, wir haben miteinander gebetet. Für mich war klar, dass dieser Mensch stirbt. Und ich hatte aber irgendwie Frieden darüber. Die ganze Familie war zum Glauben gekommen und wir wussten, wo dieser Mensch hingeht, wenn er stirbt. Und auch rein menschlich gesehen war das einfach nur noch eine Erlösung. Aber als wir dann gehen wollten, packte mich die Mutter des Kranken am Handgelenk und sie sagte voller Sehnsucht und Erwartung, bitte bete für Heilung. Am nächsten Morgen kam dann der Anruf, dass dieser Mann gestorben ist. Die Familie, die erst seit ein paar Monaten Christ war, die dachte, dass Christen einfacher haben. Aber Glaube ist keine Garantie für Erfolg oder für ein leichteres Leben, sondern Glauben bedeutet für mich einfach, dass ich darauf vertraue, dass mein Leben in Gottes Hand ist und dass Gott es gut meint mit mir. Das bedeutet aber nicht, dass Gottes Wege für mich immer leicht zu verstehen sind oder dass Gott auch Wege und Ziele für mein Leben hat, die ich mir so nicht gewünscht hätte. Gerade für diese iranische Familie ist das natürlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Aber auch ich wünsche mir für sie, dass sie auch diese Jahreslosung beten können und dass sie lernen zu vertrauen. Natürlich ist das einfach gesagt aus meiner Perspektive, aber vielleicht sollte es so sein, dass dieser kranke Bruder zur Taufe kommt, sich von Jesus berühren lässt, Jesus sein Leben anvertraut, damit er auch ein Stück weit friedlicher sterben konnte. Denn im Islam gibt es diese Heilsgewissheit so nicht. Deshalb hatte ich Frieden mit dieser Situation, aber natürlich empfindet da eine Mutter auch nochmal ganz anders. Trotzdem bleibt so eine Situation natürlich sehr, sehr herausfordernd, gerade für die Trauernden und auch gerade für neubekehrte Christen. Und wenn wir sowas erleben, dass Dinge anders kommen als von uns erhofft, in so Extremen wie Trauer, aber auch in banaleren Situationen des Alltags, die nicht so dramatisch sind, dann sind das aber doch oft die Momente im Leben, wo der Unglaube in unserem Leben wächst, wo der Zweifel wächst, wo man denkt, Gott, meinst du es denn wirklich gut mit mir, mit meinem Sohn, mit meiner Familie? Oder hast du mich und hast du uns vergessen? Wo die Frustration wächst, die Ungeduld und auch die Wut über Dinge, die passieren. Weil man manche Wege und manche Situationen im Leben dann irgendwie nicht versteht und weil man dann auch Gott manchmal nicht versteht. Aber genau hier kann uns diese Jahreslosung für dieses Jahr herausfordern, nämlich unsere Sorgen und Zweifel und Ängste nicht einfach nur wegzuschieben, sondern sie vor Gott zu bringen und zu beten, Gott, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Und mir fällt es auch echt schwer zu erkennen, welchen Sinn das gerade alles haben soll. Aber du bist ein guter Gott und du liebst mich bedingungslos. Ich vertraue dir. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Gott segne uns. Amen.